Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Scouting ist definitiv keine One-Man-Show, also das auf gar keinen Fall. Also es gibt nicht den Scout, der den Spieler entdeckt hat und den Spieler verpflichtet hat. Was dann auch zum Job eines Scouts dazugehört, ist, glaube ich, dass viel Arbeit von mir auch darin besteht, viele Transfers zu verhindern. So, weil wir permanent natürlich auch Spieler angeboten bekommen, weil wir permanent Spieler sehen. Aber es auch ein Stück weit darum geht, als Scout die Jungs, die man schon hat, in seinen eigenen Mannschaften auch ein Stück weit zu schützen. Und nicht jeden Spieler nur dazu zu holen, nur damit man ihn dazu geholt hat, um in Anführungsstrichen Zeichen zu setzen.
Spieltrieb, Doppelpass.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode Spieltrieb von Advance Football. Mein Name ist Sakko und normalerweise sitzt mir der Joscha gegenüber. Heute habe ich Joscha ausgewechselt mit einer viel attraktiveren Version. einer Person, die für mich schon eine Art Mentor vor allem war. Ich glaube einfach dadurch, dass der Kontakt in letzter Zeit nicht mehr so regelmäßig stattgefunden hat. Aber ich würde sagen, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, und auch die Firma würde es in dieser Form, glaube ich, nicht geben, wenn die Person gegenüber von mir nicht gewesen wäre. Und ich spreche in diesem Fall von, man hat es sicherlich im Folgentitel schon gesehen, Paul Tollasch. Unsere gemeinsamen Wege haben sich gekreuzt 2011, das allererste Mal, was mittlerweile auch schon 14 Jahre her ist, was man an meinen grauen Haaren sieht und an Pauls nicht vorhandenen, dass wir da schon eine ganze Weile irgendwie in diesem Bereich unterwegs sind. Und kennengelernt haben wir uns, da war Paul im KPT, also im Kinderperspektivteam der TSG Hoffenheim Trainer. Ich bin dazugekommen als Jungspund, der Lust hatte auf Trainingsinhalte und Trainer sein. Und neben der Tätigkeit von mir in der Fußballschule dann beim Paul unter die Fittiche geschlüpft, um das Trainerhandwerk in einem professionellen Kontext zu lernen. Und dann sehr, sehr viele Trainingseinheiten, Wettkämpfe, Turniere, von Übernachtungsturniere. Wir sind zusammen nach Monza gefahren, auf ein von Horst Wein organisiertes Funinho-Festival, wo wir die Regeln nicht genau kannten, die sich von Spiel zu Spiel geändert haben, was wir auch davor nicht wussten. Da haben wir, glaube ich, unfassbar viel Zeit miteinander verbracht, auf dem Trainingsplatz, im Büro, vor der Taktiktafel und so weiter. Also das meine ich ernst, wenn ich sage, dass du mich da extrem geprägt hast, auch im positiven Sinne. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute ja deinen ersten Podcast bei uns ins Mikrofon sprichst. Diesmal in einer anderen Rolle. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich damals die Empfehlung ausgesprochen habe, in deine Richtung zu sagen, Paul, ich glaube, Scout dir wäre genau das Richtige für dich, weil wir beide so ein bisschen Schwierigkeiten mit unseren Emotionen auf dem Platz hatten, als Verantwortlicher an der Seitenlinie. Du aber schon immer einen Kopf hast, der wie ein Computer funktioniert, und ich habe das Gefühl, du hast die Excel-Tabellen abgespeichert von jedem Jahrgang in Deutschland, und man kann dich fragen über jeden einzelnen Spieler aus jedem NLZ, aus wahrscheinlich jedem Jahrgang, und du hast einen Eindruck oder ein Bild davon. Das fand ich immer schon beeindruckend, wo ich die Spielergebnisse vergessen habe, wenn wir 2 Stunden nach Turnierende telefoniert haben, konntest du mir sagen, wie ihr da vor 2 Jahren abgeschnitten habt und gegen wen ihr wie gespielt habt. Bewundernswert. Und mit dieser Fähigkeit hatte ich schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass du im Scouting sehr gut aufgehoben bist. Jetzt, wie es der Zufall so will, hast du dann den Wechsel vollzogen, ja, zum VfB Stuttgart, raus aus der Trainerrolle, die du davor ja auch schon bei der TSG lange bekleidet hast, also KBT, U12-Trainer, U13-Trainer, U14 nicht, ne?
U16-Co.
U16-Co. Dann gab es den schönen Artikel zwischen Kinderschuhen und Modest-Strafzetteln, weil du dann auch noch bei den Profis im Rahmen des Player-Management als Übersetzer für Anthony Modest damals unter Markus Gisdol war das, glaube ich, die meiste Zeit agiert hast. Also du hast super viel da schon gesehen, extrem viel direkt an der Seitenlinie. Jetzt nochmal dieser mehr oder weniger Rollenwechsel als Scout beim VfB, und ich hatte es dich im Vorfeld schon kurz gefragt. Man nennt das landläufig Chef-Scout-Nachwuchs. Du hast mich aber korrigiert, dass es Manager Scouting NLZ ist. Du nickst, denn ihr habt eine Doppelspitze. Damit soll jetzt auch meine Begrüßungsworte enden, die jetzt schon sehr lange gehen. Ich möchte dir das Wort übergeben, mich zu korrigieren, falls ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Und ansonsten vielleicht einfach kurz zu beschreiben, wie ist deine Rolle beim VfB aufgebaut? Ihr habt eine Doppelspitze im Rahmen der Scouting-Leitung, dass du das vielleicht nochmal kurz beschreibst. Idee wäre es, dass wir als unbeteiligte Dritte kurz verstehen, wie das funktioniert und was du genau machst.
Super, dann zunächst einmal auch von meiner Seite aus hallo. Vielen Dank für die lieben und schönen einleitenden Worte. Das hat so ein paar Erinnerungen geweckt auf jeden Fall. Ist krass, wie die Zeit verfliegt und was alles in der Zeit passiert ist. Und ja, ist dann einfach schön, sich daran zurückzuerinnern und auch dann so schöne Worte zu hören zu bekommen. Gleich zum Einstieg in den Podcast, das tut dann natürlich gut. Und ja, genau, also mittlerweile bin ich seit über 3 Jahren beim VfB Stuttgart und die Position, die nennt sich tatsächlich Manager Scouting NLZ. Und in der Rolle ist es einfach so, dass ich zusammen mit meinem Kollegen Frederik Luding das Nachwuchsscouting beim VfB Stuttgart verantworte. Freddy ist in Personalunion zuständig als Koordinator für den Altersbereich U14, U16. Also das ist der Altersbereich, den er quasi als Koordinator Scouting verantwortet und hat gleichzeitig auch so ein bisschen die organisatorische und administrative Führung in der Abteilung. Und ich in meiner Rolle bin dann eher so im operativen Geschäft dann tätig, sehr viel unterwegs, wenig im Büro. Sammel die Kilometer auf den Autobahnen und in den Flugzeugen dieser Welt. Im Alltag ist es eigentlich so, dass ich mehr oder weniger U15 aufwärts in jeden Transfer involviert bin, den wir im NLZ tätigen, sei es als der Scout, der den Spieler dann zum ersten Mal gesehen hat, der den Spieler quersichtet, der den Spieler entsichtet, der dann auch so ein bisschen den Übergang in Richtung Profi-Scouting zu Thomas Henning, dem Head of Recruitment, schafft. Genau, also so kann man meine Rolle, denke ich, ganz gut und kurz beschreiben.
Wer ist dein Chef dann?
Also mein direkter Chef ist der Direktor Nachwuchs Stefan Hildebrand. Mhm. Das ist quasi mein direkter Vorgesetzter. Im Alltag ist aber der Austausch vor allem dann auch zu Thomas Henning gegeben. Das ist der Head of Recruitment beim VfB Stuttgart. Also quasi derjenige, der das Recruitment dann für die Profis verantwortet, mit dem ich mehr oder weniger jeden zweiten Tag, wenn ich sogar in so heißen Phasen wie aktuell, dann jeden Tag im Austausch stehe, wo man sich über Spieler austauscht, wo man sich über Eindrücke austauscht, wo man sich über Beraterkontakte austauscht, wo man versucht, Strategien zu entwickeln, wie man dann Spieler dann zum VfB Stuttgart bekommen kann. Also so im Alltag ist Thomas Henning mein direkter, engster Ansprechpartner, würde ich sagen. Und Stefan Hildebrand ist aber im NLZ mein direkter Vorgesetzter.
Heißt der Fokus, mit dem du auch, wobei das direkt eine Frage wäre, sichtest du national dann nur bis zu einer gewissen Altersstufe, weil du sagst, ja gut, im Bereich U17 und U19 werden wir national sowieso niemanden mehr finden. Ist da so ein Schwerpunkt, dass du sagst, 15, 16 national, 17, 19 international, kann man das so sagen?
Also da sind wir dann, glaube ich, schon so beim ersten Punkt, was Scouting angeht, weil wir scouten ja nicht nur im Laufe einer Saison, um einen Spieler im nächsten Sommer zu verpflichten. Darum, natürlich gehört das auch dazu und natürlich ist das auch unser Anspruch, wenn wir Spieler gut finden, sichten, irgendwo eine Tür aufgeht, dann den Spieler auch möglichst schnell zu verpflichten. Auf der anderen Seite leisten wir auch über das NLZ-Scouting viel Vorarbeit für das Profi-Scouting, weil je früher wir einen Spieler kennen, je mehr Berichte wir über einen Spieler sammeln, je mehr Informationen wir über einen Spieler sammeln, desto einfacher wird auch der Entscheidungsprozess dann für die Profis. Also wenn man einen Spieler seit der U15 regelmäßig begleitet und 25 Berichte im System hat und die Profis dann auf den oder auf den Berichten dann ihre Arbeit dann quasi aufbauen können, fällt es dann ihnen auch häufig einfacher, eine Entscheidung zu treffen, weil man einfach ein gesundes Fundament hat. Von daher sichte ich hauptsächlich U15 aufwärts, weil wir U14 abwärts natürlich sehr lokal, regional unterwegs sind und da dann viele, viele nebenberufliche Scouts haben, die die Region abdecken. Und U15 aufwärts versuche ich dann mit den Kollegen, die hauptamtlich bei uns angestellt sind, dann eben national und auch dann zum Teil international in den für uns relevanten Märkten einfach Informationen zu sammeln, viele Spiele zu sehen und im Optimalfall dann natürlich auch zeitnah Spieler zu verpflichten. Es klappt nicht immer und wenn das dann nicht klappt, dann hat man aber zumindest mal Informationen gesammelt, auf die man dann in Zukunft aufbauen kann.
Wie jung ist der jüngste Spieler in eurer Datenbank? Also ist es dann der U7, U8 Spieler aus dem, keine Ahnung, Feuerbach oder was? Ist der schon drin? Also ist das das Ziel eigentlich, dass möglichst viele Spieler möglichst früh in eurer Datenbank landen? Kann man?
Ja, das ja. Kann man schon so sagen. Also jetzt so die jüngsten Jahrgänge, die ich jetzt so gelesen habe, Berichte. Also ich versuche dann auch tatsächlich zu Wochenbeginn oder im Laufe der Woche mir alle Berichte durchzulesen, die dann so in die Datenbank einfach dann reingesetzt werden, weil es mich halt einfach interessiert und ich das total spannend finde, wo die Jungs dann überall herkommen und wo unsere Scouts dann überall unterwegs sind. Und dann liest du so einen Bericht über einen Spielerjahrgang 2016, 2017, dann stellst du dir natürlich schon auch ein paar Fragen, wow, wo ist die Zeit hin, wie jung sind die Jungs eigentlich? Das ist schon krass, genau, aber der Anspruch ist schon der, dass wenn wir unterwegs sind mit unseren Scouts, die Spiele, Turniere, Leistungsvergleiche, wie auch immer abdecken, dort interessante Talente entdecken, dass wir dazu dann natürlich auch einfach frühzeitig Informationen im System hinterlegen, einfach aus dem Grund, weil wir auch einfach wissen, wie es in so einem Fußballverein dann auch manchmal läuft. So, du hast dann nebenberufliche Scouts, die dann vielleicht auch dann mal berufsbedingt, familienbedingt den Verein verlassen müssen oder verlassen wollen. Und dann ist es schön, dass sie eine Info in ihrem Notizbuch haben, aber die Info hilft dann dem zuständigen Koordinator nichts. Von daher ist es dann schon auch unser Anspruch, dass wir maximal viel auch einfach in der Datenbank hinterlegen, weil das sind dann Informationen, Wissen, die dann den relevanten Personen zur Verfügung gestellt werden. Und von daher ist es da für uns schon auch einfach wichtig, Informationen zu hinterlegen, so gut es geht. Und wie schon gesagt, je mehr Informationen man hat, desto bessere Entscheidungen kann man treffen. So, weil wenn du einen Spieler einmal gesehen hast, dann hast du halt einen Eindruck, dann hast du einen Bericht zu dem Spieler und dann ist aber eine Entscheidung, glaube ich, sehr kompliziert zu treffen. Wenn du halt aber einen Spieler 20 Mal gesehen hast mit 5 unterschiedlichen Scouts, dann hast du wahrscheinlich ein sehr breites und gutes Bild zu dem Spieler und kannst dann dementsprechend auch eine bessere Entscheidung treffen. Von daher ist das schon auch etwas, worauf wir Wert legen, dass dann da auch einfach ja, Berichte fleißig hinterlegt werden.
Wer führt diese nebenberuflichen Scouts? Ist es dann auch Aufgabe von dir oder macht das Freddy?
Genau, also das ist so, dass wir dann 3 zuständige Koordinatoren haben. Wir haben für den Grundlagenbereich Kai Oswald, der quasi da zuständiger Koordinator ist. Dann haben wir,
wie viele Scouts sind da drunter? Also was muss man sich da vorstellen?
Wir haben, glaube ich, aktuell, lass mich nicht lügen, glaube ich 14 oder 15 nebenberufliche Scouts, die überwiegend in Baden-Württemberg in der Region dann unterwegs sind.
Mhm. Genau. Okay. Ja. Das ist alles hin bis zum Bereich U11.
Nee, das ist die sind dann auch altersübergreifend unterwegs. Also wir haben dann schon auch Scouts natürlich, die hier lokal, regional nur in Stuttgart scouten, die dann überwiegend im Altersbereich, sagen wir mal U8, U9, U10, U11 unterwegs sind, haben dann aber auch nebenberufliche Scouts, die dann auch zum Teil Spiele U14, U15 abdecken. Also das kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an, was steht am Wochenende an, was muss abgedeckt werden. Also da versuchen wir schon die Ressourcen, die wir haben an nebenberuflichen Scouts, sind hauptsächlich lokal, regional einzusetzen, auch im Kinderbereich, Aufbaubereich. Aber wir gucken das dann schon, dass dann die Ressourcen sinnvoll eingeteilt werden. Genau. Aber zurückzukommen zu deiner Frage, wir haben eben Kai Oswald als Koordinator für den Altersbereich, für den Grundlagenbereich quasi, der dafür zuständig ist, die Scouts in dem Altersbereich einzuteilen und sozusagen zu führen. Dann Freddy in seiner Rolle, in seiner Doppelrolle im Aufbaubereich U14 bis U16. Und dann haben wir Felix Eckert für den Altersbereich U17 bis U21. Und das sind dann quasi diejenigen, die dann die Scouts dann oder in Zusammenarbeit oder nach Rücksprache mit den jeweiligen Scouts, die Scouts an den Wochenenden zu den relevanten Spielen, Turnieren, Leistungsvergleichen einteilen.
Mhm. Wann kommst du ins Spiel? Also die haben jetzt alle fleißig Berichte geschrieben, erstellt. Du sichtest diese Berichte ja, versuchst irgendwie möglichst viele davon zu sehen. Wo ist der Zeitpunkt, der Moment, wo du dich mit einschaltest in einen Spieler, den du vielleicht gar nicht selber gesehen hast, sondern der gesichtet wurde von anderen Scouts? Der Koordinator hat vielleicht mit diesem Scout dann geredet, der hat gesagt, oh, ich habe einen super Eindruck von einem Spieler, den wir noch gar nicht auf dem Zettel haben, da sollten wir schnell sein. Ist jetzt dann so, okay, dein Telefon klingelt, Paul guckt dir den nochmal an, um deinen letzten Segen zu geben, ob wir ihn verpflichten wollen?
Genau, also das ist dann schon so, wie gesagt, es ist hauptsächlich im Altersbereich U15 aufwärts. So den Aufbau- und Kinderbereich habe ich ehrlicherweise so im Alltag mittlerweile so ein bisschen verlassen und konzentriere mich überwiegend auf den Leistungsbereich und den Übergangsbereich. Aber am Ende des Tages ist es genau so, wir schauen uns Spiele an. Ein Spieler wird 3, 4, 5 Mal positiv bewertet von unseren Scouts, von 2, 3 im Optimalfall, dass man dann eben nicht nur mit 2 Augen drauf guckt, sondern im Optimalfall mit 4 bis 6 Augen, hat dann einfach schon Berichte hinterlegt, die sind alle positiv, der zuständige Koordinator hat vielleicht auch schon Kontaktdaten der Familie oder Kontaktdaten des Beraters, man hat vielleicht schon eine Info gehört, hey, da könnte ein Fenster für uns aufgehen, und dann ist es genau mein Job, dann quasi dann da einfach dann nochmal zu gucken, Informationen einzuholen, Spiele zu schauen, sowohl im Video als auch live, um dann halt dann einfach abschließend dann auch einfach ja sagen zu können, ja, das sollten wir intensivieren oder nein, sollten wir nicht intensivieren. Genau.
Mhm. Okay. Für mich wird's Bild klarer. Also ich meine, trotz, dass wir uns kennen, war ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ich habe auch mit unserem gemeinsamen Bekannten, der jetzt auch vor kurzem hier als Gast war, darüber gesprochen, weil wir uns beide nicht 100% sicher waren, wie genau deine Aufgabenverteilung und Rolle dann aussieht. Aber ich verstehe, dass du ja ein Stück weit auch in diesem kostspieligen Bereich ab der 15 aufwärts hin zum Übergangsbereich schon die Weichen stellst, ob es zu einem Transfer kommt oder nicht. Also, dass da deine Meinung mit vielleicht die entscheidendste ist, die dann da wichtig ist, und was mich unweigerlich zu der Frage bringt, wann machst du deinen Job gut?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal, um auf das zu sagen, was du vorher gesagt hast, also das ist mir auch wichtig zu betonen, Scouting ist definitiv keine One-Man-Show, also das auf gar keinen Fall. Also es gibt nicht den Scout, der den Spieler entdeckt hat und den Spieler verpflichtet hat.
Das sagen wir viele von sich.
Da gehöre ich nicht dazu, definitiv nicht, sondern das ist immer Teamwork. Also das fängt an beim Lokal-Scout, Regional-Scout, der den Spieler vielleicht schon mal in der U11 gesehen hat und Berichte hinterlegt hat, geht dann weiter zu den hauptamtlichen Scouts, die wir haben, geht dann über die Koordinatoren, geht dann zu mir. Und dann am Ende des Tages bin ich ja auch nicht derjenige, der den Transfer finalisiert, sondern dann haben wir einen sportlichen Leiter, einen Übergangsmanager, einen Direktor NLZ. Und dann, wenn es dann auch in Richtung U19, U21 geht, dann kommt dann auch die Profiabteilung ins Spiel. Also das ist dann immer ein Transfer, ein Gesamtkunstwerk, wenn man das so sagen kann, und nie eine One-Man-Show. Und wann mache ich meinen Job gut? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das so einfach zu skalieren ist. Also grundsätzlich wäre es einfach zu skalieren, indem ich halt maximal viele Spiele unter der Woche auf Video gucke und am Wochenende live und maximal viele Informationen im System hinterlege. So, das wäre, glaube ich, die einfachste Antwort. Aber am Ende des...
Ja, okay. Wir bewegen uns da ja auf der Ebene Input-Output. Also Input wäre deine Zeit und gesichtete Spiele und Output wäre die Berichte. Und die letzte Stufe, so dieser Impact, den das
genau
hat, ich glaube, das ist so.
Genau. Und am Ende des Tages, am Ende des Tages geht es natürlich auch als Scout darum, wenn man dann einfach Bock auf einen Spieler hat und sich ein Fenster öffnet, dass man halt auch einfach hartnäckig bleibt, dran bleibt, dass man Kontakt pflegt zum Berater, Kontakt pflegt zur Spielerseite, dann auch wirklich Interesse suggeriert, einfach dran bleibt und einfach auch dann versucht, den Spieler dann natürlich zu ziehen und zu verpflichten.
Interessanter Begriff, wenn sich das Fenster öffnet. Wie öffnet sich denn ein Fenster?
Ja, also zunächst einmal muss es ja auch eine Bereitschaft seitens des Spielers geben, sich überhaupt zu verändern. Also das muss ja gegeben sein, aus welchen Gründen auch immer. Dann muss es auch im bestimmten Altersbereich auch die Möglichkeit geben, dass zum Beispiel ein Fördervertrag ausläuft oder dass ein Fördervertrag des aktuellen Vereins zu spät angeboten worden ist oder dass man nur noch eine Restvertragslaufzeit von 1 Jahr hat, wo es dann auch dann in Anführungsstrichen finanzierbar wäre.
Kannst du uns da vielleicht nochmal ganz kurz abholen? Förderverträge, was heißt das genau? Was sind die Laufzeiten, die sowas hat? Und wie kommt der VfB an die Informationen zu den Förderverträgen von anderen Spielern aus anderen Vereinen?
Genau, also Förderverträge sind dann quasi Verträge, die Spieler mit einem Verein ab der U16 oder zur U16 schließen, die dann ab der U16-Saison Gültigkeit haben, die für Spieler, die bereits in der U14 eines Vereins spielen, zur U15 unterschrieben werden dürfen, aber dann erst Gültigkeit zur U16 haben. In der Regel meines Wissens nach dürfen die Verträge maximal 3 Jahre Laufzeit haben. Es wird dann natürlich schön dann auch mit Optionen, beidseitigen Optionen oder leistungsabhängigen Optionen gespielt, die sich aber meines Wissens nach in rechtlichen Grauzonen bewegen. Aber so als Anhaltspunkt kann man sagen, dass die Förderverträge 3 Jahre quasi datiert sein dürfen. Und ja, Förderverträge sind normale Verträge. Da stehen dann Pflichten des Vereins drin, da stehen Pflichten der Spielerseite drin. Da steht dann auch sowas wie Grundgehalt drin, da steht dann auch sowas drin wie verschiedene Prämien und so weiter und so fort. Also es ist ein Vertrag, den man schließt, wo dann beide Seiten dann einfach einen Vertrag eingehen und da klar gehalten ist, was die Pflichten der einen Seite sind und die Pflichten der anderen Seite sind. Und genau so, solange dann ein Fördervertrag zwischen dem Spieler und einem Verein besteht, ist es dann natürlich schwierig, einen Spieler zu verpflichten, weil dann der Heimatverein sozusagen dann die Hand drauf hat und ähnlich wie im Profigeschäft dann sozusagen eine Ablöse verlangen darf. Und das ist dann natürlich im Kosmos NLZ dann häufig schwierig zu stemmen, selbst für einen großen Traditionsverein wie den VfB Stuttgart, dann da einfach dann Spieler aus ihren Verträgen rauszukaufen. Deswegen muss man dann auf so ein Fenster warten, wo dann entweder ein Fördervertrag noch nicht geschlossen worden ist, wo dann
das muss nicht bedeuten, zur U16 hin hat er noch keins. Kann auch sein, dass ein Spieler sich im Bereich U16, U17 so gut entwickelt hat, dass er jetzt eigentlich interessant wird und noch keinen Fördervertrag von seinem Verein angeboten bekommen
hat. Es gibt durchaus NLZs, die dann eben nicht ihre finanziellen Ressourcen haben, jedem Spieler einen Fördervertrag auszustellen. Die Möglichkeit gibt's, aber genauso kann es ja sein, ein Spieler schließt zu U16 einen Fördervertrag, der dann nach der U18 ausläuft und dann ist es halt unser Job, an dem Spieler dran zu bleiben, um dann ihn eventuell nach der U18 aus seinem Heimatverein in unsere U19 zu verpflichten.
Und die Info bekommt ihr aber über den Berater, ob dieser Vertrag ausläuft?
Ganz verschiedene Kanäle, also man kann es über das DFB-Net machen. Also das ist relativ einfach einsehbar. Name, Heimatverein, Landesverband oder Passnummer und dann bekommt man eine Info. Mhm. Es muss nicht immer 100% aktuell sein, weil beispielsweise solche Optionsjahre dann nicht in dem System hinterlegt sind. Aber es ist dann zumindest mal eine gute Orientierung, guter Anhaltspunkt, um zu wissen, ob es sich lohnt, dann quasi da dran zu bleiben. Oder dann, wie du sagst, über Berater. Also es ist ja, Berater sind ja mittlerweile part of the game so und würde jetzt mal behaupten, dass U15 aufwärts, dass dann natürlich Berater auch eine signifikante Rolle spielen. Und dann an Beraterinformationen kommt man ja dann relativ einfach, wenn man sich jedes Wochenende dann irgendwo auf den deutschen Sportplätzen sieht. Und dann kriegt man dann über die Berater dann eben eine entsprechende Info.
Wie oft telefonierst du mit Beratern? Täglich?
Täglich.
Okay.
Ja.
Aber die Gespräche haben dann zum Bestandteil rauszuhören. Also wahrscheinlich gibt es verschiedene Stadien in den Gesprächen, so erste Kontaktaufnahme und wie ist es grundsätzlich, Interesse abklopfen bis hin zu, man hat schon 5-6 Mal mit ihm gesprochen, vielleicht sich sogar schon mit dem Spieler getroffen und wie sieht es jetzt aus, was die Entscheidung angeht. Fällt das und diese Form der Gespräche auch in deinen Aufgabenbereich?
Ja, genau. Also das ist alles, was man so quasi vorbereitet, bevor es dann also als Finalisierung eines Transfers würde ich dann sagen, wenn dann der Direktor NLZ Stefan Hildebrand dann ins Spiel kommt, wo dann über Zahlen gesprochen wird, das ist dann quasi das, wo dann mein Job aufhört. Mhm. Und mein Job geht genau bis dahin, dass ich dann die Spielerseite davon überzeuge, zu uns zu wechseln und dass dann der letzte Schritt nur noch quasi vertraglich getätigt werden muss. Und das ist dann nicht mehr mein Job. Aber genau genau wie du sagst, es geht bei Beratergesprächen von A bis Z. Da ist alles mit dabei. Einfach sich lose austauschen. Hey, wie seid ihr in die Saison gestartet? Wie stehen die Mannschaften da? Wie seid ihr zufrieden? Gibt es irgendwelche Positionen, wo ihr jetzt schon sagen könnt, dass ihr da und da vielleicht dann für die kommende Saison sucht? Wie macht es? Manchmal ruft auch der Berater an und fragt einfach, wie der Spieler, den er betreut, sich bei uns quasi eingegliedert hat, wie die ersten Eindrücke sind. Also das ist von A bis Z das Themenfeld, ist ganz breit gefächert.
Okay, ich finde es interessant, dass das auch noch bei dir liegt eigentlich, also du hast es beschrieben mit bis zu dem Zeitpunkt der Überzeugung auf Seiten Spieler oder Berater ist es eigentlich noch deine Aufgabe und dein Part und erst wenn da das finale Ja kommt, wir würden wechseln, dann wird es mit übergeben über das,
genau,
unter welchen Bedingungen.
Also es ist, ja, vielleicht, da gibt es dann auch nochmal eine Grauzone. Also es ist 100% mein Job, quasi die Spielerseite davon zu überzeugen, sich mit uns an einen Tisch zu setzen.
Mhm, okay.
Wenn wir dann an einem Tisch setzen, dann bin natürlich nicht nur ich dabei, sondern wie gesagt sportlicher Leiter, Übergangsmanager, Direktor NLZ, eventuell Sportdirektor, eventuell Head of Recruitment, aufnehmender, abgebender Trainer, in manchen Altersbereichen der pädagogische Leiter. So, also das Setting variiert dann auch ein Stück weit von Altersbereich zu Altersbereich. Aber selbst in diesem Gespräch ist es dann ja schon auch noch mein Job, sozusagen die Spielerseite von einem Wechsel zu überzeugen, weil ich dann auch mehr oder weniger derjenige bin, der den Spieler ja am besten kennt und am meisten über den Spieler zu erzählen habe, weil ich ihn in der Regel am meisten gesehen habe, weil ich in der Regel schon sehr viel Vorkontakt hatte. Genau, und das ist dann, aber das ist dann schon dann auch Teamwork dann, wenn die Spielerseite bei uns am Tisch sitzt.
Okay, ich habe eine abschließende Frage zu diesem Themenblock und dann würde ich gerne was Neues einsteigen. Die ist: Ist es für dich noch ein Thema, in leistungsorientierten Breitensportvereinen zu sichten? Also Vereine, die keinen NLZ-Status haben oder in den ausländischen Ligen, quasi in der ersten Liga, die Profis haben. Ist das noch ein Thema? Also fährst du noch ins Ruhrgebiet zu, fällt jetzt einmal wieder Podcast hatten wir im ersten FC Mönchengladbach, die so unter der Ebene NLZ ist und viele Spieler aber abgeben an umliegende Leistungszentren. Ist das für dich noch Teil deines Aufgabenspektrums?
Also es kann punktuell vorkommen, ist aber nicht regelmäßig, weil wenn wir ehrlich sind, ein Spieler, der beim ersten FC Mönchengladbach in der U15 kickt, der ist dann entweder so gut, dass er zu einem Verein in NRW wechselt und dann nicht irgendwie 350 Kilometer südlich fahren muss. So, da ist dann einfach unsere Zugriffswahrscheinlichkeit zu gering. Oder das, was wir dann ja auch häufig haben, dass vom 1. FC Mönchengladbach ein guter Spieler ins NLZ wechselt, der dort ein guter NLZ-Spieler ist, aber jetzt dann vielleicht nicht der Spieler ist, bei dem wir die Fantasie haben, dass er bei uns Profi werden kann, dann macht es natürlich aus unserer Sicht auch keinen Sinn, ihn dann aus Mönchengladbach nach Stuttgart zu verpflanzen. Von daher, das kann punktuell vorkommen, ist aber nicht die Regel.
Höre ich dann da richtig raus, dass für euch ab Euro 15 das Thema ist, wenn wir einen Spieler verpflichten, dann immer mit der Fantasie, dass er Profi bei uns werden kann?
Das im Optimalfall, ja. Ja, also da muss man natürlich auch unterscheiden. Also
gibt es auch Fälle, in denen es nicht so ist?
Ja, also da muss man ja so ehrlich sein. Also wenn wir uns ja angucken, Bundesliga, 18 Vereine, im Schnitt 30 Spieler im Kader, so, dann hast du knapp 500 ein bisschen gequetschte Bundesliga-Profis, davon sind knapp 45% Ausländer oder kommen aus dem Ausland und dann hast du, was hast du dann, 250 Plätze in der Bundesliga verteilt auf 18 Jahrgänge, weil die Jungs dann von 18 bis 36 irgendwie kicken. So, dann kann man, dann weiß man ja, okay, jedes Jahr kommen irgendwie 1% der Spieler aus dem NLZ dann hoch in den Profibereich. Wenn man dann auch noch weiß, aktuell 3% der Gesamtspielzeit in der Bundesliga beläuft sich auf deutsche U21-Spieler, dann weiß man, dass das Nadelöhr in Richtung Bundesliga sehr, sehr klein ist oder sehr, sehr eng ist. Dementsprechend weiß man ja auch, dass natürlich wollen wir nur Spieler bei uns haben, die das gewisse Etwas haben, die besonders talentiert sind und bei denen man Fantasie hat, dass sie Profis werden können. Aber das, die Wahrheit ist dann nun mal, da brauche ich dir gleich nichts zu erzählen, dass es nicht der Fall ist, sondern dass du natürlich im Kader vielleicht 3, 4, 5, 6 Spieler hast, bei denen du die Fantasie und Vision hast. Und alle anderen profitieren natürlich auch von der Ausbildung. Und es ist aber trotzdem auch wichtig, dass man eine Mannschaft stärkt, dass man auch von Jahr zu Jahr vielleicht neue Spieler dazu holt, um dann Spieler, die schon länger dabei sind, neu zu motivieren, in Anführungsstrichen frisches Blut in so eine Mannschaft reinzuholen. Von daher holt man dann manchmal Spieler auch dazu, die sich in ihrem Heimatverein besser entwickelt haben als Spieler, die wir schon im Kader hatten, damit die dann auch das Trainingsniveau steigern, damit die das Spielniveau steigern. Also das kommt durchaus vor. Also ich würde lügen, wenn das nicht der Fall wäre. Aber natürlich, und unser Anspruch ist es, Spieler zu verpflichten, bei denen wir die Fantasie haben, dass sie Profi oder die Vision haben, bei denen sie Profis werden können.
Jetzt läuft dieser Übergang in den Profibereich beim VfB ja schon eine längere Zeit eher so semi, um es vorsichtig zu formulieren. Und Es kann ja an zwei Sachen liegen. Entweder, und das ist ja kein originäres und exklusives VfB-Problem, weil wie du beschreibst, dieses Nadelöhr ist vorhanden, es ist strukturell einfach schon da. Bedeutet, 50% Übergangsquote zu haben, ist einfach nicht möglich. Und trotzdem sieht man Vereine auch in Deutschland, vielleicht auch da im europäischen Ausland, die da sehr gute Arbeit machen und ja auch ein wirtschaftliches System haben, um die Nachwuchsarbeit, das sich selber trägt. Das kann ja kaum ein Bundesligist von sich behaupten, dass es so ist. Und da ist ja die Frage, bilden wir zu schlecht aus oder wählen wir die falschen Spieler aus? Also irgendwo muss dieses Problem ja liegen in einem von diesen beiden Bereichen. Was ist dein Eindruck? Welches Problem wiegt aktuell in Deutschland schwerer? Das ist eine ganz schöne Suggestivfrage, weil damit wird mir selber gerade klar, dass ich ja damit vorgebe, dass es an einem von den beiden Problemen liegt. Aber es ist jetzt einfach nur mein Eindruck und du darfst dich gerne auch außerhalb dieser beiden Antwortmöglichkeiten bewegen. Aber warum ist das so? Warum tun wir uns in der Fläche bei so vielen deutschen Vereinen so schwer, diesen Übergang erfolgreich zu gestalten und sogar die Nachwuchsarbeit im besten Fall mit einer schwarzen Null oder sogar einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis zu betreiben?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, es ist weder noch. Also ich glaube weder, dass wir schlecht scouten, noch dass wir schlecht ausbilden, sondern ich glaube tatsächlich, dass es ein strukturelles Problem ist, weil wir halt einfach, Bundesliga ist halt Top-5-Liga, so, das ist, wir reden da dann schon auch von einfach Top-Qualität, für die wir dann auch am Ende des Tages ausbilden müssen. Am Ende des Tages geht es, glaube ich, dem deutschen Fußball trotzdem so gut, dass die Vereine nicht die Zwänge haben, Jugendspieler jede Saison nachhaltig oben in Anführungsstrichen reinzuwerfen, um Marktwerte zu generieren. Weil du natürlich in anderen Ländern sind Vereine dazu gezwungen, so zu machen, Spieler oben reinzuwerfen, Spielminuten zu geben, um Marktwerte zu steigern, um die Spieler attraktiver zu machen, um sich so quasi zu finanzieren. Ich glaube, diesen Druck hast du in Deutschland nicht bei den meisten Vereinen so. Also diesen Druck gibt es einfach nicht. Und ich glaube, wir müssen halt einfach es schaffen, diesen Übergangsbereich nach der U19 oder schon eigentlich in meinen Augen vor der U19 den Jungs einfach Spielzeit und Trainingszeit auf Herrenniveau zu geben, um zu adaptieren. Also mein Lieblingsbeispiel aktuell ist João Neves von PSG, so 2004er, der hat irgendwie mit Anfang 16 hat er in der dritten Mannschaft von Benfica Lissabon gespielt, mit 17 hat er in der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon gespielt und mit 18 hat er dann in der ersten Mannschaft von Benfica Lissabon gespielt und ist jetzt Champions League-Sieger geworden. Klar, da sprechen wir natürlich auch von einem absoluten Top-Talent, aber trotzdem erkennst du da so eine Treppenstufe in der Entwicklung und so eine sukzessive Idee hinter der Eingliederung in den Herrenfußball. Und in Deutschland hast du es ja häufig so, dass ein U18, U19-Spieler, der trainiert dann mit den Profis, spielt dann am Wochenende U19, dann ist er mal im U21-Kader, dann ist er mal wieder im Youth League-Kader, dann sitzt er mal wieder bei den Profis auf der Bank und du hast häufig keine sukzessive Entwicklung und keine sukzessive Angliederung an den Herrenfußball. Und ich glaube, das ist halt dann schon irgendwo dann der Baustein, zumindest mal in meiner Wahrnehmung, dass man es in Deutschland schaffen müsste, über zweite Mannschaften, über dritte Mannschaften einfach den Jungs frühzeitig Herrenfußball zu ermöglichen. Weil ich glaube, das ist dann der wichtigste Schritt, nach dem Status eines Talents an den Herrenfußball zu adaptieren und dann seine ersten Schritte zu gehen.
Das erinnert mich ein bisschen, weil ich habe mich häufiger über den Werdegang von Tom Bischoff unterhalten, wir hatten es auch kurz von ihm, weil bei ihm, obwohl er ja Top-Talent seines Jahrgangs war, Fritz-Walter-Medaille und alles, war trotzdem sein Weg jetzt in Hoffenheim, und darüber können wir jetzt ja als Außenstehende ganz gut sprechen, weil es ja dann im Bereich U23 Profis nicht mehr so richtig in unsere Zeit gefallen ist, also ich meine sowieso nicht, in deine bedingt, dass wir bei ihm schon ja dieses, also er hat ja eigentlich immer einen Jahrgang älter gespielt, als er war, und aber viel U23-Spiele gemacht. Soweit, bis auch ein gemeinsamer Bekannter von uns gemeint hat, ja gut, der ist jetzt eben seine 19, er hat noch ein Profispiel gemacht, das reicht nicht, oder seine 18, und der schafft den Sprung nicht mehr. Also wenn du so viel U23 spielen musst, dann klappt es nicht, dann dann hast du es nicht gepackt. Was ich damals schon nicht so gesehen habe. Und bei ihm, würdest du bei ihm sagen, der Weg mit viel U23-Spielzeit und dann punktuell da bei den Profis, punktuell dann Euroleague-Spiel bis hin zum Stammplatz, ist der ideale, perfekte Weg, wie du ihn dir vorstellen würdest? Für deutsche Vereine, also U23 oder U21 haben, Profis haben und die Spielzeiten langsam verlagern von U19 zu U23 zu Profis. Ist das so, kann man sich das als Idealbild in deinem Kopf vorstellen?
Als Idealbild weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es idealere Bilder und Wege.
Direkt Profi, Stammplatz.
Nee, also ich stelle mir da einfach noch mehr Treppenstufen vor, einfach um diesen Weg einfach noch früher quasi zu in die Wege zu leiten sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall wichtig und richtig, dass die Jungs frühzeitig über eine zweite Mannschaft Erfahrung im Herrenfußball sammeln. Und wenn man sich auch die Profis anguckt, die ja beim VfB Stuttgart ausgebildet worden sind, und wenn wir an unsere gemeinsame Zeit in Hoffenheim denken, also selbst Niki Süle hat ein paar Regionalligaspiele gemacht, und Christoph Baumgartner hat eine ganze Saison zweite Mannschaft gespielt, Nadim Amiri hat an die 20 Spiele gemacht, Dennis Geiger hat eine komplette Saison U23 gespielt. Und ja, ich glaube, Tim Drexler, so genau, also da haben wir einige gemeinsame Jungs, die wir gemeinsam begleitet haben, und ich glaube, das ist halt für mich der Übergangsbereich ist der wichtigste, weil, ja, wie schon gesagt gehabt, die Jungs müssen dann einfach im Training und am Wochenende, egal ob jetzt erste, zweite, dritte oder vierte Liga, einfach Erfahrung auf Herrenfußballniveau sammeln, sich adaptieren, um quasi aus diesem Talentstatus rauszukommen. Und das kriegen, glaube ich, andere Länder besser hin, wenn man jetzt, ich war jetzt bei der U17-EM in Albanien, wenn man sich da die belgische U17-Nationalmannschaft anguckt, das sind alles 2008er. Und ich glaube, das erste Spiel, im ersten Spiel von 11 Startelf-Spielern haben 8 schon zweite Liga in Belgien Einsätze gehabt. So. Und dann ist es natürlich klar, dass die Jungs dann in Belgien vielleicht ein Stück weit früher dann attraktiv sind für deutsche Erstligisten, als es dann die deutschen Talente sind, weil die halt dann U17, U19 noch kicken und keinerlei Erfahrung auf Herrenniveau haben. Von daher glaube ich, ist das im Übergang ein Schlüssel, einfach den Jungs Trainings- und Spielzeit auf Herrenniveau zu ermöglichen.
Aber siehst du dann so Leihmodelle als realistische Möglichkeit für deutsche Vereine zu sagen? Oder, ich meine, du könntest es wie Benfica machen, sagen, okay, wir machen 3 Herrenteams, Erwachsenenteams, und wir haben eben noch die zweite Mannschaft in der dritten oder Regionalliga, je nachdem, und dann noch eine dritte Mannschaft in der Oberliga. Ist das realistischer als, hey, nee, dann lass uns doch die Jungs in die zweite österreichische Liga oder in die zweite holländische Liga verleihen oder, wenn es geht, sogar in die erste. Was wäre der Weg, wo du sagst, das wäre eine Treppenstufe mehr?
Also Leihvereine, Leihclubs, Leihstationen sind mit Sicherheit ein Teil der Lösung, das auf jeden Fall. Da stelle ich mir natürlich immer die Frage, welcher Verein nimmt dann ein deutsches 16-, 17-jähriges Talent, lässt ihn dort spielen und bildet ihn quasi für einen deutschen Bundesligisten aus, ohne dass der Verein dann langfristig was von dem Spieler hat. Also da muss man dann ja auch Konzepte entwickeln, monetär, wie auch immer, dass dann der Verein, der den Leihspieler dann auch aufnimmt, dann auch davon profitiert, weil klar ist auch, wenn 16-, 17-jähriges deutsches Talent dann in die zweite Liga nach Österreich geht, egal wie gut der Junge ist, ob der dann dem Verein so signifikant in Anführungsstrichen ergebnistechnisch hilft in der Saison, die Frage darf gestellt werden, und deswegen muss es da, wenn das dann ein Teil der Lösung ist, muss es dann da auch natürlich irgendwelche Bonbons für den Leihverein geben. Aber das ist mit Sicherheit ein Modell, das gut funktionieren kann. Also das kann Teil der Lösung sein, definitiv. Aber das muss dann schon auch dann konzeptionell eingebettet sein, sodass es sowohl für den Leihclub als auch dann für den Heimatclub dann halt einfach sinnvoll ist, und am Ende des Tages, dass der Leihspieler dann natürlich auch auf Spielzeit kommt und nicht dann irgendwo dann halt bei seinem Leihverein auf der Bank sitzt und nur trainiert.
Lösung MCO, Multi-Club Ownership, also dann hättest du die Hand drauf als Dachverein und sagen, ihr lasst den jetzt spielen, und zwar genau 1280 Minuten, weil wir der Meinung sind, das ist die beste Anzahl für seine Entwicklung. Wäre das Modell?
Das geht ja jetzt dann schon ins Sportpolitische, was Multi-Club-Ownership angeht. Da bin ich jetzt auch wirklich nicht so bewandert. Aber klar, wenn man die Möglichkeiten und Ressourcen hat und die Jungs dann da auch dann in Anführungsstrichen zwischen den Vereinen hin und her pendeln lassen kann und es dann die Möglichkeit gibt, ihnen sinnvoll Spielzeit zu garantieren, why not?
Mhm. Kleiner Schwenk, auch noch politisch. hast du das Gefühl, als Verein muss man im deutschen Scouting- und Nachwuchsmarkt auch mal Zeichen setzen?
Nein, das Gefühl habe ich nicht.
Okay. Wie kann man den, wie kann man den Wechsel dann, ich lese kurz vor. Der VfB Stuttgart selbst hat in letzter Zeit aktiv Talente von anderen NLZs geholt. Beispiel, im Sommer 2025 wechselte der 17-jährige Neno, ich weiß bis heute nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, wir haben immer Cecili gesagt.
Ist falsch.
Es ist oder? Es ist Schische.
Ja.
Von Hoffenheim nach Stuttgart. Brisant. Cecili? Cecil? Ich weiß nicht. Tut mir leid, falls es die Eltern hören. Hatte fast 10 Jahre in Hoffenheims, achso, vielleicht muss man dazu sagen, wir haben ihn ja zusammen auch trainiert. Der war auch von der U9 schon im KPT in Hoffenheim. Dann hatten wir ihn ja zusammen auf jeden Fall die 3 Jahre meine Zeit im KPT, du ja dann noch in der U12, wenn mich nicht alles täuscht. Er ist lange Zeit mit ihm verbracht. Neno hat fast 10 Jahre in Hoffenheims Jugend verbracht. Die Presse schrieb, Hoffenheim müsse nach Tom Bischoff sehr wahrscheinlich mit Neno ein weiteres vielversprechendes Talent ziehen lassen. Für Stuttgart ein Gewinn, für Hoffenheim ein bitterer Verlust. Warum so ein Wechsel? Es ist ja mit Ärger verbunden. Es ist ja mit einem, vielleicht auch den Bruch eines Gentleman's Agreement, wenn es das so noch gibt, verbunden. Es ist mit Konsequenzen mit Sicherheit auch verbunden in die andere Richtung. Also man geht ja bewusst den Weg, einen direkten Konkurrenten zu schwächen, mit einem großen Aufwand, der mit Sicherheit da verbunden ist. Und deswegen auch meine Frage eingangs, ob man mal ein Zeichen setzen muss. So, wir sind auch wieder da und wir nehmen das Thema ernst. Du sagst nein. Heißt, ich gehe davon aus, dass deine Argumentation jetzt eine rein sportliche sein wird.
Absolut. Also, was vielleicht noch dazu gehört, im Vorfeld, bevor ich die Frage beantworte, was denn auch zum Job eines Scouts dazugehört, ist, glaube ich, dass viel Arbeit von mir auch darin besteht, viele Transfers zu verhindern. So, weil wir permanent natürlich auch Spieler angeboten bekommen, weil wir permanent Spieler sehen. Aber es auch ein Stück weit darum geht, als Scout die Jungs, die man schon hat, in seinen eigenen Mannschaften auch ein Stück weit zu schützen. Und nicht jeden Spieler nur dazu zu holen, nur damit man ihn dazu geholt hat, um in Anführungsstrichen Zeichen zu setzen. Mhm. Sondern ich würde das jetzt auch unabhängig von Neno beantworten, sondern das ist tatsächlich so bei solchen Transfers, die natürlich eine gewisse Tragweite und Konsequenz mit sich bringen, ist es einfach notwendig, dass sämtliche Verantwortliche sowohl aus dem NLZ als auch dann aus der Profiabteilung die Überzeugung haben, dass der Spieler bei uns Profi werden kann. Und wenn man die Überzeugung hat, dann versucht man, den Transfer zu realisieren. Und wenn man die Überzeugung nicht hätte, dann würde man den Transfer nicht machen, weil, also, ja, Zeichen zu setzen, das ist, also da bin ich weit weg, also so tick ich nicht und so ticken meine Kollegen nicht. Und da spielt man ja dann auch auf der anderen Seite auch mal auch mit dem Privatleben eines Menschen so, weil dann Umzug, schulischer Wechsel und so weiter und so fort, das ja auch alles mit einhergeht. Und dann sollte man nicht ein Zeichen setzen auf dem Rücken eines Jugendlichen oder eines Kindes, sondern solche Transfers finden statt, weil man die Überzeugung hat, dass der Spieler beim eigenen Verein Profi werden kann.
Glaubst du, so sehen es alle Vereine? Also immer wieder in der Presse ist der FC Bayern mit Wechseln von U12, 13, 14, 15 Spielern, teilweise durch die ganze Republik. Also würdest du sagen, ist es immer die Basis, die sportliche Perspektive, die man sieht?
Es fällt mir schwer, über andere zu sprechen. Wie ich ja schon gesagt habe, natürlich ist nicht jeder Transfer, den man im Jugendbereich tätigt, damit verbunden oder geht damit einher, dass man bei jedem Spieler die Vision hat, dass er Profi wird, sondern da gibt es, wie gesagt, dann auch Transfers, wo man die eigene Mannschaft in Anführungsstrichen stärkt, wo man das Trainingsniveau hebt, wo man das Spielniveau hebt und wodurch man dann vielleicht ein bisschen um ein paar Prozentpunkte die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diejenigen, die dann in der Mannschaft sind, vielleicht mehr Profi werden können als vorher. Aber grundsätzlich sollte das A und O sein, dass man natürlich Spieler verpflichtet, bei denen man die Vision hat, dass sie Profi werden können. Und da lässt sich dann natürlich darüber streiten, muss das schon in der U12 sein? Muss das in der U13 sein? Oder kann das auch erst in der U15 und U16 passieren? Weil wir wissen natürlich alle, in der U12, U13 Sachen, Entwicklungen zu antizipieren. Egal wie viel Erfahrung man als Scout hat, egal wie viele Scouts sich den Spieler angucken, egal wie groß die Testbatterie ist, die Fehlerquote ist einfach unheimlich hoch, weil so der Junge kommt noch in die Pubertät, Schulwechsel, Umzug, Interessen ändern sich, Entwicklungen finden dann auf einmal doch nicht statt und so weiter und so fort. Und das ist dann halt einfach unheimlich schwierig. Von daher, klar, kann man sich die Frage stellen, macht der Transfer in der U12, U13 Sinn oder macht man den halt jetzt einfach nur, weil man die Möglichkeit dazu hat? Oder lässt man sich halt bei sowas einfach ein bisschen mehr Zeit und hat nicht die Angst davor, etwas vielleicht zu verpassen?
Wie ist es grundsätzlich, wenn du über Kaderqualität und Verbesserung der Kaderqualität sprichst? Also sind die Scouts dauerhaft unterwegs, füllen die Datenbank und dann stellt man fest, ah, guck mal, die drei Spieler würden unsere Kaderqualität steigern? Oder guckt man auf seinen aktuellen Kader und sagt, wir haben drei Jungs, die das Niveau nicht mehr halten können, jetzt suchen wir aktiv nach drei, die diese drei ersetzen? Also so Henne-Ei-mäßig, was ist zuerst da?
Nee, also grundsätzlich hat man, würde ich mal sagen, ob man es jetzt Spielidee, Spielvision nennt, wie auch immer, aber man hat eine Idee, wie man spielen möchte. Aufbauend auf dieser Idee definiert man Spielerprofile für sich und die Spielerprofile werden ja dann je nach Altersbereich dann quasi in Unterkategorien aufgeteilt. Und das sind dann quasi so Informationen, die wir unseren Scouts mit auf den Weg geben. Hey, guck mal, in dem und dem Altersbereich achten wir bei dem und dem Spieler auf der und der Position auf das und das und in dem Altersbereich auf das und das. Und es ist jetzt nicht so, dass unsere Scouts unterwegs sind, um für einzelne Jahrgänge auf einzelnen Positionen zu scouten. Also kann schon auch mal vorkommen, je älter die Mannschaften werden, desto klarer sich Positionsprofile quasi ausarbeiten, dass man dann sagt, hey, in Richtung Winterpause, in der U16, U17 ist die aktuelle Entwicklung so, wir brauchen wahrscheinlich auf der und der Position dann nochmal einen Spieler, weil in dem unteren Jahrgang kommt kein Spieler auf der Position nach, in dem oberen Jahrgang geht der Spieler auf der Position in die U21, dementsprechend müssen wir in dem Altersbereich auf der Position linker IV, Linksfuß zwei Spieler verpflichten, weil wir die Position sonst nicht besetzt haben. Das kann schon sein, aber grundsätzlich halten unsere Scouts Ausschau nach Talenten, die unseren Profilen entsprechen.
Wie eng sind die Profile abgestimmt mit den Profis?
Ja, also es gibt, da haben wir Gott sei Dank jetzt aktuell mit Sebastian Hoeneß natürlich auch einen Trainer, der bei unseren Profis eigentlich so spielen lässt, wie, glaube ich, im NLZ des VfB Stuttgart in den letzten Jahren ja einfach schon auch gespielt worden ist, weil klar, das NLZ des VfB Stuttgart ist natürlich groß, traditionsreich, viele Meisterschaften gefeiert, immer für erfolgreichen Fußball gestanden, für attraktiven Fußball gestanden. Und die Profis spielen ja jetzt dann so, wie es quasi in den Jugendmannschaften in den letzten Jahren ja auch schon war. Und dementsprechend, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Austausch mit der Profiabteilung über Thomas Henning ist bei mir super eng und ich weiß auch, dass mit dem sportlichen Leiter, Übergangsmanager, die wiederum mit dem Sportdirektor im wöchentlichen Austausch stehen. Also da ist, glaube ich, eine sehr enge Verknüpfung da. Und am Ende des Tages ist es ja auch wichtig, dass diese Verknüpfung da ist, weil im Optimalfall, wenn ein Spieler bei den Profis uns verlässt, sind wir in der Lage, aus dem NLZ die Position, die nachbesetzt werden soll, aus dem NLZ zu füllen. Und dementsprechend muss es da ja schon diesen Austausch geben und diese Abstimmung, dass wir dann auch natürlich dann im Optimalfall die Position dann auch besetzen können.
Wie, also kannst du sagen, wie weit in die Zukunft da geblickt wird? Also ich kenne es von auch leider wieder ausländische Vereine, die, wenn sie auf ihren Profikader gucken, sagen, in 3 Jahren wird dieser Spieler wahrscheinlich nicht mehr bei uns sein, sei es von Alter. Und wir brauchen in spätestens drei Jahren einen Ersatz für ihn. Lass uns mal bei uns in die eigene U17 oder U16 gucken. Wer in 3 Jahren oder auch in U19, wer könnte in 3 Jahren diese Lücke füllen, und lass ihm diesen Weg ganz konkret bewusst aufzeigen, eng begleiten und versuchen, ihn dorthin zu entwickeln, dass er diese Lücke füllen kann. Würdest du sagen, das ist auch auf dem Niveau Bundesliga so, dass man mit so viel Weitblick das gestalten kann?
Ja, würde ich schon sagen. Also zumindest wir versuchen das so, dass wir dann zusammen mit den Kollegen aus der Profiabteilung zusammensitzen, die U17, U18, U19, U21 Kader gemeinsam durchgehen, einfach die einzelnen Spielerprofile durchgehen und dann einfach gucken, wer könnte nächstes Jahr auf welche Position rutschen, wer könnte in 2 Jahren auf welche Position rutschen und wer könnte in 3 Jahren auf welche Position rutschen, weil das beeinflusst dann natürlich auch unseren Job im Scouting, weil wenn wir jetzt einen Spieler auf der Position haben und es gibt aber die Möglichkeit, einen anderen Spieler auf der Position zu verpflichten, dann sind wir wieder bei dem Thema, okay, dann muss ich aktiv den Transfer vielleicht verhindern, weil wir genau den Spieler schon haben, den wir einfach dann über U17, U19, U21 hin zu den Profis in den nächsten 3 Jahren entwickeln wollen.
In dem Zusammenhang, also auch wenn es um externe Spieler geht, um diese Rollen dann zu füllen, weil es wird ja auch die Fälle geben, man sieht diese Lücke auf der Perspektive 2-3 Jahre, sieht man die Lücke, guckt in den Nachwuchs und stellt fest, also tatsächlich hätten wir dafür jetzt einfach keiner da ist, wir sollten aktiv werden. Du nickst, also so Fälle wird es geben. Wie geht ihr dann vor? Also es gibt einen Blick in die Datenbank und sagt, hey, welches bereits bestehendes Spielerprofil gibt es, was es ausfüllen würde? Und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch nochmal, also macht ihr Datenscouting, dass ihr sagt, hey, okay, jetzt lass mal auf Grundlage der Daten gucken, welche Spieler vielleicht gar nicht in unser Raster gefallen wären, wenn wir jetzt darüber nachdenken würden, aber uns das System das ausspuckt.
Ja, genau. Also ist genau wie du sagst. Also ich würde sagen, U16 abwärts ist ja im Jugendbereich 95% wahrscheinlich Live-Scouting, weil du halt einfach keine anderen Möglichkeiten hast, Spiele zu gucken. So, also es gibt U16 abwärts meines Wissens nach keine relevanten Daten, die man dann irgendwie nutzen kann, und auch nur einige wenige Portale, wo man dann auch wirklich Zugriff auf Video oder auf gutes Videomaterial hat oder auf ein breites Videomaterial hat. Von daher ist U16 abwärts wahrscheinlich, ja, wenn nicht sogar 98% Live-Scouting. Und U17 aufwärts wiederum hat man dann natürlich die Möglichkeit, über verschiedenste Datenanbieter erstens ganz, ganz viel auf Video abzudecken, was dann schon mal richtig gut ist, weil es ressourcensparend ist, weil man dann halt nicht jedes Wochenende und unter der Woche dann quasi tausende von Kilometern im Auto sitzen muss, um sich ein Spiel anzugucken, sondern kann dann unter der Woche dann eben tagsüber 5, 6 Spiele auf Video gucken und hat dann natürlich eine größere Abdeckung. Und man hat natürlich U17 aufwärts mittlerweile die Möglichkeit, über Daten einfach dann vorzufiltern. Wenn du, genau wie du sagst, okay, in 3 Jahren brauchen wir die und die Position, dann hast du die Möglichkeit, über Datenbanken dann quasi auf der und der Position übers Datenscouting dann schon mal Kandidaten herauszufiltern, wo du dann sagen kannst, hey, wir filtern die im Datenscouting vor, schauen die uns dann im Videoscouting an und gehen dann erst ins Live-Scouting, um Ressourcen zu sparen. Also U17 aufwärts arbeiten wir quasi mit allen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, sowohl Daten, Video als auch Live.
Paul, diese Folge, also du wurdest ja betitelt als Meister der Diplomatie. Mir war es ein bisschen zu entspannt. Deine Argumentation zu nachvollziehbar, zu klar, weil ich bin mir sehr sicher, also auch wenn wahrscheinlich Konkurrenten von euch diesen Podcast hören werden, wird so an der einen oder anderen Stelle die ganz schön hart triggern, vermutlich so, oder ja, von wegen. Aber das kann ich nicht beurteilen. Von daher ist aber jetzt für mich das Bild deutlich klarer geworden, und ich würde noch schließen, so wie ich angefangen habe mit irgendwie unserer gemeinsamen Zeit in Hoffenheim, mit einem Thema, was so ein bisschen stärker auch wieder in diese Richtung geht, also die ganz jungen Altersstufen. Ich hatte es in unserem Vorgespräch kurz erwähnt, dass ja in England viel mit diesen Pre-Academies gearbeitet wird, also bevor sie, vielleicht nochmal hier, England früh sichten, früh fördern. In England greifen die Akademien extrem früh. Pre-Academies sind dort gang und gäbe. Beinahe alle Premier League Clubs scouten Kinder im Alter von 6 Jahren oder jünger und trainieren sie vor dem offiziellen U9-Eintrittsalter bereits vor. Die Premier League hat 2020 sogar begonnen, diese Pre-Academy-Arbeit zu regulieren, ohne eine Altersuntergrenze festzulegen. Das heißt, theoretisch könnten Vereine Kinder schon mit 5 Jahren oder noch jünger ins Training holen. Und tatsächlich hört man von Talentsichtung bereits bei 3- und 4-Jährigen. Chelsea etwa betreibt 11 Entwicklungszentren ab 6 Jahren in London. Gleichzeitig, also das war jetzt die deutsche Entwicklung, hat Bayern München einen komplett anderen Weg diskutiert, U9 und 10 Teams abschaffen. Hoffenheim hat es immer nur über Perspektivteams gelöst. Also zwei so Philosophien, die ein bisschen aufeinanderprallen. Wie siehst du aber jetzt speziell dieses Thema der Pre-Academies, also diese extrem frühe Förderung, um, das ist mit Sicherheit das Ziel, auch in diesem umkämpften Markt London, möglichst ganz, ganz, ganz viele Spieler auch unter seine Fittiche zu holen. Wie siehst du das aus der Perspektive, wenn du jetzt auch schon viele Spielerverläufe kennst? Wenn wir darüber nachdenken, wie viele Spieler im Bereich U9, U10, U11 von dir ja damals auch trainiert worden sind über die ganze Zeit. Du hast ja Tausende von Spielern gesehen. Also wie viel Sinn macht es da, so vorzugehen mit einem strukturierten Training für 6-Jährige?
Ja, also boah, das finde ich auch mega schwierig, drauf zu antworten, weil ich glaube auch, dass du kannst ja nicht das englische System kannst du nicht auf Deutschland übertragen und du kannst jetzt VfB Stuttgart nicht auf Chelsea übertragen und Chelsea nicht auf VfB Stuttgart übertragen, weil ja überall die Gegebenheiten einfach ein Stück weit andere sind. Ich bin schon auch ein Befürworter davon, dass man relativ früh einfach scoutet und auch einfach früh Kinder und Jugendliche trainiert. Einfach aus dem Grund, weil einfach der Sport so komplex ist. Und da meine ich jetzt nicht, dass man 6-Jährige, 7-Jährige nur Gassenaufstellung und nur passen, 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 sondern kindgerechtes, sinnvolles Training zu organisieren, wo es dann auch im Kinderbereich koordinativ und einfach da diese Bewegungsvielfalt zu legen. Also da bin ich schon grundsätzlich ein Freund davon, weil ich auch einfach glaube, der Sport ist so komplex. Fußball, du musst schnell sein, du musst ausdauernd sein, du musst beweglich sein, du musst taktisch clever sein, du hast dann unterschiedliche Positionsprofile, wo dann wieder auch andere Merkmale gefragt sind. Also da finde ich schon, ist auch viel Training auch einfach wichtig und sinnvoll. Aber es muss natürlich immer in dem richtigen Rahmen stattfinden. So. Und wir kennen das System ja von Perspektivteams, die haben wir jetzt beim VfB Stuttgart auch, dass wir einfach im Altersbereich U8 abwärts sichten, dann U8, U9, U10 Perspektivteams haben und dann aber erst zur U11 verpflichten, damit wir einfach auch dann die Kinder über 3 Jahre hinweg einfach ein bis zweimal die Woche zusätzlich zum Heimatverein einfach trainieren können, sie regelmäßig im Wettkampf dann auch für uns sehen, um dann einfach gute Entscheidungen treffen zu können, aber auch dann sportlich in der U8, U9, U10 schon ein gewisses Fundament zu legen. Also ich bin grundsätzlich schon auch ein Freund von Ausbildung im Kindesalter, aber alles im sinnvollen Rahmen. Also ich wäre jetzt kein Freund davon, einen 5-jährigen Jungen irgendwie 1,5 Stunden durch die Gegend zu jagen, nur damit er 1,5 Stunden irgendwo Training bekommt, sondern das kann man mit Sicherheit besser und sinnvoller organisieren und gestalten. Aber grundsätzlich, ja, glaube ich, dass es schon auch wichtig ist, auch im Kindesalter hochqualitativ hochwertiges Training anzubieten. Womit ich damit explizit nochmal sagen möchte, da geht es mir nicht um fußballspezifisches Training, sondern einfach qualitativ wertvolles Training für die Kinder im koordinativen Bereich, im vielseitigen Bereich, im polysportiven Bereich, wie auch immer. Aber Sport im Kindesalter, ob Training oder nicht Training, in meinen Augen super wichtig.
Das hat sich nicht verändert in den letzten knapp 10 Jahren dann. Ist das so, glaube ich, auch schon früher immer so gesehen. Und zwar alles in diese Richtung, sowohl von den geringen Fahrzeiten, die sinnvoll sind, wie auch zu einer vielseitigen, kindgerechten Förderung. Ich glaube, also das, wie gesagt, auch eingangs ist was, wovon ich bis heute eigentlich zehre, der Blick auf Training, Blick auf Kindertraining, die TSG in meinen Augen damals einfach Vorreiter war und ich da mit dabei sein durfte. Deswegen kann ich jetzt hiermit quasi den Bogen wieder schließen von unserer gemeinsamen Zeit wieder hin zu unserer gemeinsamen Zeit und mir bleibt nur übrig, mich bei dir zu bedanken. Wir hatten ja schon in der Anbahnung dieses Podcasts darüber gesprochen, dass viele Vereine, also jetzt speziell die Bundesligisten, so ein bisschen verstecken, was sie tun, nicht darüber reden wollen, wie sie vorgehen, aus verschiedensten Gründen. Und du hast gesagt, hey, da gibt es eigentlich nichts zu verstecken. Es ist für uns alle keine Raketenwissenschaft. Der bessere Arbeit macht, der gewinnt. Und besonders kompliziert ist das, was wir hier tun, eigentlich nicht. Man muss nur dranbleiben und Gas geben. Von daher hat mich der Einblick auch für mich persönlich sehr, sehr stark interessiert, wie das aufgebaut ist. Und ich kann mich bei dir nur bedanken für deine Zeit, für deine offenen Einblicke. Und ich hoffe, du bist bereit für ein zweites Gespräch, falls die kritischen Stimmen der Zuhörer kommen und es dann heißt, aber Moment mal, wie ist es denn mit folgenden 5 Punkten? Dann können wir da vielleicht eine Folge 2 draus machen und da nochmal tiefer drauf eingehen, weil ich habe jetzt schon wieder super viele Fragen eigentlich im Kopf. So, wie sieht so ein Scouting-Bericht aus? Wie stellt ihr sicher, dass diese 7 Scouts, die einen Spieler über die Zeit gesehen haben, das auch gleich bewerten und nicht jeder anders sieht und so weiter? Aber ich glaube, das sind Themen für eine Folge 2. Paul, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, hier dabei sein zu dürfen.
Bis dahin.
Ciao, ciao.